Wir haben heute Morgen wieder einen gefüllten Sonntagmorgen und ich freue mich, dass Sie das benutzen und kommen. Aber das soll jetzt bei uns allen nur wichtig sein, dass Jesus Christus zu Ihnen, zu uns redet. Ich will Sie grüßen mit dem Wort, dass Jesus sagt, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und gesetzt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibe. Es gilt nicht nur für Sabine Kaiser, sondern auch für Sie in all Ihren Aufgaben, Diensten und Pflichten, wo Sie der Herr hinstellt. Wir wollen miteinander das Lied von Zinzendorf singen. Ich weiß nicht, ob Sie es kennen. Die Melodie ist eine bekannte Melodie, sodass Sie einstimmen können. Merk, Seele, dir das große Wort 502. Wir wollen alle 5 Verse singen. 502. Unser freundlicher und gütiger Herr Jesus. Wir wollen an diesem Morgen dir zuerst danken für die Freude dieses Tages. Uns erquickt das Sonnenlicht, du gibst uns in Überfülle alles, was wir brauchen zum Leben und versorgst uns. Aber du willst uns heute Morgen noch viel mehr zeigen, auch über diese Aussendung einer Mitarbeiterin in den Missionsdienst. Da können wir ganz neu erkennen, wie auch unser Leben dir dienen soll. Mit allem, was wir sind, ja, da erschrecken wir, weil in unserem Leben so viel Mängel sind, so viel Versäumnisse, so viel Schuld, so viel Unrecht. Und wir danken dir, dass du uns sündige Menschen heiligst und reinigst. Und wir brauchen dies heute Morgen. Und wir bitten dich, dass du uns ganz neu in Besitz nimmst, dass wir dir dienen können mit unserem ganzen Leben, mit allem, was wir sind. Und gib doch, dass wir Täter deines Wortes werden, dass wir alles, was du uns heute sagen willst, aufnehmen und umsetzen können. Wir wollen dir jetzt in der Stille alles bringen, was uns bewegt. Wir beten in der Stille. wenn ich dich anrufe, so erhörst du mich und gibst meiner Seele große Kraft. Amen. Es ist immer schön, wenn wir in unserem Gottesdienst auch ein Wort hören, wo uns jemand etwas erzählt aus dem Leben, was man selbst erfahren hat und was man selbst erlebt hat. Wir hören nun ein Wort von Wolfgang Schröder, der in der Leitung der überseeischen Missionsgemeinschaft ist, der früheren China-Inland-Mission. In diesem Dienst arbeitete Frau Christa Weber, unsere Gemeindediakonin, und in diese Missionsarbeit wird Sabine Kaiser heute mit diesem Gottesdienst ausgesandt. Wir bitten Wolfgang Schröder.
Ich möchte Ihnen zwei Verse aus dem Römerbrief vorlesen. Römer 8, Vers 38 und 39. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch keine andere Kreatur kann uns scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht mit diesen beiden Versen. Ich erschrecke oft darüber und für mich sind es mit die gewaltigsten Verse eigentlich im Neuen Testament, wenn nicht in der ganzen Bibel. Früher habe ich da oft ein eigenartiges Gefühl gehabt. Oft singen ja Jugendchöre dieses schöne Lied, diese Verse sind ja vertont. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben noch irgendeine Kreatur mich scheiden kann von der Liebe Gottes. Mir kam da immer die Frage, ist das eigentlich durch Erfahrung abgedeckt? Aber ich habe inzwischen gelernt, dass man seine Hoffnung, seine Gewissheit ja auch ein Stück den Weg vorauswerfen kann, um dann hinterher zu gehen. Und so sind sicher weder Sie noch ich am Ende mit diesem Bekenntnis und unserer Erfahrung damit. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben mich kann scheiden von der Liebe Gottes. Und das gilt nur, weil Paulus weiß, dass Gott uns nicht nur seine Liebe unverbindlich anbietet, sondern dass er uns in dieser Liebe hält. Es war in der Nacht zum Karfreitag 1991. Meine Frau und ich, wir waren nach einem sehr vollen Tag abend ins Bett gegangen und hatten uns wie üblich auch ausgetauscht, was wir jeder so erlebt hat an diesem Tag. Plötzlich setzte sie sich ruckartig auf, nahm die Arme hoch und rief nur noch, Wolfgang, was ist das? Und sie war schon beim Herrn. Ich war sehr in großer Aufregung natürlich. Ich rief und schrie zum Herrn, während ich versuchte, sie künstlich zu beatmen. Herr, hilf du doch. Es ist dir doch ein kleines. Aber der Arzt sagte mir, dass auch diese Beatmung gar nichts mehr gefruchtet hatte. Meine Frau war schon tot zu dem Zeitpunkt. Hat uns Gottes Liebe dann getrennt? Ich bin gewiss, dass meine Frau beim Herrn ist. Was hätte ich ihr oder sonst irgendjemand auf dieser Erde Besseres geben können? Und ich selbst habe auch eine Antwort bekommen auf mein Flehen nach Hilfe. Gut, ich musste akzeptieren, dass meine Frau nicht mehr lebt, dass sie nicht mehr da ist. Aber ich habe erfahren, warum Gottes Geist auch der Tröster genannt wird. Noch in derselben Nacht, da erfuhr ich eine große innere Ruhe, auch kamen indonesische Glaubensgeschwister zu mir ins Haus, die Pfarrleute unserer indonesischen Gemeinde, Älteste, andere Leute und später auch die Mitarbeiter unserer Mission. Wir haben nicht gerade ein fröhliches Fest gefeiert, aber wir haben miteinander gesungen und singen ist immer gut. Wir haben ein Lied gesungen, was uns da sofort in den Sinn kam, er ist Herr. Vor allen Dingen, weil es das auch auf Englisch und auf Indonesisch gibt. Wir haben das so jeder in seiner Sprache gesungen, er ist Herr. Nicht dieser fatalistische Herr, von dem wir nachher in der Matinee etwas hören wollen, so nach dem Motto, da kann man ja nichts machen. Sondern der Herr, der von sich sagt, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden, darum gehet hin. Und gerade auch in diesem Auftrag, mit dieser Voraussetzung, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden, da liegt so viel Tröstendes, dass wir, Sie, ich, auch Sabine Kaiser, hingehen dürfen, dass wir Menschen zum Glauben einladen dürfen. Und auf dem Schreibtisch meiner Frau, als ich den dann anfing aufzuräumen, gut, ich habe den Spruch schon öfter gesehen gehabt, da hatte sie einen Ausspruch von Dag Hammarskjöld, den ehemaligen Generalsekretär der UNO, aufgeschrieben. Sorge dich nicht um den nächsten Schritt, nur wer weit blickt, findet sich zurecht. Wir wissen, was Dag Hammarskjöld damit meinte, er war ja wirklich lebendiger und lebender Christ. Für mich war das wie ein ganz persönlicher Trost, dass mein nächster Schritt, wie alle folgenden, durch die Liebe Gottes geführt werden. Amen.
Wir singen und bekräftigen das mit dem Lied »Ich stehe in meines Herrn Hand«, 306, die Verse 1, 2 und 5, 306. Es gibt eine bewährte Praxis, dass man vor dem Singen eines solchen Liedes sagt, das darf jetzt nur der mitsingen, der das wirklich vorher sich mal durchliest und dann innerlich das voll bekräftigt. Ich würde sagen, das ist nicht richtig. Das ist schön, wenn es auch jetzt jemand mitgesungen hat, der sagt, ich bin angefochten, ich bin im Zweifel. Man kann sich den Glauben wunderbar ins Herz singen. Und das ist schön, wie man das Wort Gottes immer wieder liest und dadurch gekräftigt wird. Wir hatten ja in den zurückliegenden Sonntagen die Abschnitte des Kapitels Römer 8 unseren Predigten zugrunde gelegt und kommen heute an diesen Abschnitt Römer 8, Vers 31 bis 39. Römer 8, wenn Sie es aufschlagen in den ausgelegten Bibeln, meine Worte können nicht entfernt ans Bibelwort hinreichen. Deshalb ist es so wichtig, dass wir uns das Bibelwort einprägen. Was wollen wir nun hierzu sagen? Ist Gott für uns? Wer kann wider uns sein? der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben. Wie sollte er uns mit ihm, mit Jesus, nicht alles schenken? Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Gott ist hier, der gerecht macht. Wer will verdammen? Christus Jesus ist hier, der gestorben ist, ja vielmehr, der auch auferweckt ist, der zu Rechten Gottes ist und uns vertritt. Wer will uns scheiden von der Liebe Christi? Trübsal, ich sage da immer gerne Bedrängnis. Ganze schwere Todesangst ist das. Oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert. Wie geschrieben steht, um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag. Wir sind geachtet wie Schlachtschafe, aber in dem allen überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch eine andere Kreatur kann uns scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Dass man Fragen stellen kann, das ist ganz wichtig. Wir müssen oft nachfragen, um ganz genau etwas herauszubekommen. Wissen Sie, das ist die Methode der Kripo. Wenn die einen Verdächtigen haben und er leugnet, dann nehmen sie ihn ins Kreuzverhör. Und wenn man das ein paar Stunden lang macht, unter den Fragen bricht jeder zusammen. Die Wahrheit kommt ins Licht. Das ist übrigens auch die Methode unserer Wissenschaft. Man muss alles kritisch hinterfragen, um den wahren Sachverhalt herauszubekommen. Wie ich jung war, zur Schule ging, ich wollte herausbekommen, wie das ist mit dem Glauben. Ich habe bohrend und kritisch nachgefragt. Und wie ging das aus? Nichts kam raus. Am Schluss waren nur noch Fragen übrig. Man wusste überhaupt nicht mehr, was los ist. Wer von Ihnen auch schon im Glauben bohrend, kritisch nachgefragt hat, der weiß, man weiß überhaupt nichts mehr. Nur noch Fragen. Warum funktioniert das eigentlich beim Glauben nicht? Überall in der Welt funktioniert das sonst, dass man mit kritischen Rückfragen gewiss wird. Ein Freund von mir, der hat bei ihm als 18-jähriger Abiturient kritisch, sehr distanziert gegenüber der ganzen biblischen Botschaft, auf einem Sommerurlaub in der Nordsee, als guter Sportler eine große Schwimmtour gemacht. Und plötzlich merkt er, ich gerate in eine Strömung. Und er schwimmt zuerst, denkt, das schaffe ich. Und er strengt sich an und dann merkt er, ich gehe unter. Ich werde da mitgerissen. Und in dieser namenlosen Verzweiflung schreit er zu Gott, er, der gar nicht wusste, ob er glaubt oder nicht glaubt. Er wird gerettet. Er sitzt am Ufer und erzählt seitdem sein Leben lang. Zum ersten Mal habe ich jetzt gefragt, wer bin ich? Mir war Gott plötzlich so nahe gekommen, ich hatte gar keine Frage mehr. Ich wusste nicht mehr, wer bin ich? Ich hatte Fragen an mich, was ist mein Leben? Ich denke, auch ihnen hat sich Gott schon machtvoll geoffenbart. Und in seinem Wort im Evangelium hat Gott so klar zu uns gesprochen. Deshalb braucht man nicht mehr viele Fragen. Alles gesagt, er wird sich an ihrem Gewissen erweisen. Und übrigens, bei allen Menschen, die zum Glauben kamen, gab es irgendwo so ein Schlüsselerlebnis. Bei Paulus, der so redet von der Gewissheit, was war sein Schlüsselerlebnis? Er war ja ablehnend gegen Jesus, er hat das für ein Hirngespinst angesehen. Und dann vor Damaskus, Saul, was verfolgst du mich? Er wurde gefragt, nicht seine Fragen waren das Wichtige, er wurde kritisch nachgefragt. Sie wissen es ja auch, die ganz banalen Beispiele von Martin Luther im Gewitter mit seinem Freund, als der Tod neben ihm lag. Vor Stutternheim, was ist mein Leben? Ich möchte Ihnen heute sagen, die Fragen, die Gott Ihnen stellt, die sind die wichtigen Fragen. Die führen Sie zur Gewissheit. Und denen müssen Sie einmal nachgehen. Fragen, die Gott Ihnen stellt, wo er nach Ihren Ansichten, nach Ihrer Meinung fragt, da rammt Gott Blöcke ein, an denen Sie ganz gewiss werden können, an denen es Gott ganz festmacht. Und jetzt finde ich in unserem Abschnitt 6 Fragen. Und diese 6 Fragen will ich Ihnen heute vorlegen. Und am Ende möchte ich noch Resümee ziehen. Ich habe 7 Teile heute. Erschrecken Sie nicht. 6 Fragen. Was wollen wir nun hierzu sagen? Also Gespräche über Religion, etwa heute auch über den Islam oder über das Christentum, die sind wie Gespräche über das Wetter. Da kann man beim Friseur reden und in der Straßenbahn und unter Kollegen im Freundeskreis endlos. Paulus hat eigentlich nie über Religion schwätzen wollen. War ihm gar nicht wichtig. Wenn er verkündigt hat, dann hat er Menschen unter das Kreuz Jesu gestellt und hat immer wieder gezeigt, schau mal, da stirbt der Gottessohn am Kreuz für die Schuld der Welt. Dann wissen Sie das ja auch von der Autobahn oder von der Stadt, wenn da irgendwo ein Verletzter ist, dann kommen die Gaffer. Die stehen hin und die klotzen. Die wollen da gucken, da gibt's was. Oh! Aber Sie sagen, das passt ja eigentlich nicht so ganz. Wissen Sie, am Kreuz Jesu kann man nimmer gaffen und nimmer klotzen. Und es geht gar nicht um religiöse Themen. Wenn Paulus spricht, was wollen wir nun hierzu sagen, dann fordert er uns zu einer Stellungnahme heraus. Was bedeutet es für dich, dass Jesus Christus am Kreuz gestorben ist? Was willst du dazu sagen? Weißt du, es gibt heute achtbare theologische Meinungen, die sagen, Jesus ist am Kreuz gescheitert, er war am Ende mit seinen Möglichkeiten. Haben sie übrigens schon damals gesagt, die Leute, die ums Kreuz herumstanden, sagen, steig doch runter. Ist das alles, was sie sagen können? Wenn Sie das Haupt voll Blut und Wunden sehen, Sie haben es oft gehört. Oder können Sie sagen, nun, was du, Herr, ertragen, ist alles meine Last. Es geht mich an. Du bist für meine Schuld in den Tod gegeben. Und das war nötig, weil ich mein Leben selbst nicht mehr befreien kann. Herr, für mich, vielen Dank. Wie du es immer und immer wieder gesagt, für eure Sünden in den Tod gehen. Was wollen wir nun hierzu sagen? Fällt Ihnen was anderes ein? Wenn Sie sagen, ich will gewiss werden im Glauben, Sie müssen Antwort geben unterm Kreuz von Jesus. Und sagen, wofür war das? Was ist unsere Antwort? 2. Frage. Wer kann jetzt noch gegen uns sein? Wer kann noch jetzt gegen uns sein? Jetzt muss ich Ihnen mal klarstellen, weil das ja bei vielen Christen immer ein Missverständnis ist. Die meinen, wenn ich mit Jesus gehe, dann klappt jede Prüfung, dann stimmt meine Finanzwirtschaft, dann habe ich nie Probleme, dann werde ich nimmer krank. Wir haben das ja oft in den letzten Sonntagen auch besprochen. Nehmen Sie sich noch mal den vor, der das alles niederschreibt, den Paulus. Wie dunkel lag seine Zukunft vor ihm. Schwerehaft, Misshandlung durch Menschen. Enttäuschung mit seinen Gemeinden, Misserfolg im Beruf. Wie kann er denn das sagen? Wer will jetzt noch gegen uns sein? Es ist ja wirklich so, alles ist gegen uns. Die Zukunft, das sind die Herausforderungen, denen wir vielleicht nicht gewachsen sind. Viele von Ihnen, die spüren, vor mir stehen schwere Krankheitszeiten. Da sagte mir einer unserer Alten, wissen Sie, das Schlimmste war, wie der Arzt gesagt hat, Sie sind doch jetzt 80. Das müssen Sie noch vollends tragen, diese Schmerzen. Ich sage, das ist das Schwerste, was ich je im Leben gehört habe. Das schaffe ich nicht. Wenn das vor uns steht, wer will wider uns sein? Gegen uns ist doch alles. Das Leben kann uns so feindlich werden, die Menschen, die uns begegnen. Aber Paulus begründet das ja, die Antwort, die er dann selber gibt. Wer will denn noch gegen uns sein? Wer will denn gegen Sie sein, wenn Gott für Sie ist? Wenn Sie den mächtigsten Verbündeten haben, haben Sie den. Anders brauchen Sie nicht vom Glauben zu reden. Anders gibt es auch kein Christentum. Gott ist für mich. Mir ist das immer eine Hilfe, dass sogar Paulus in 2. Korinther 12 sagt, dass er oft zum Herrn gefleht hat, wenn er seine Schmerzen bekam. Er war auch nicht drüber erhaben. Ihn hat es ganz tief getroffen und verwundet und aufgerieben, wenn er zum Herrn schreit und fleht. Aber dann hat er das erlebt, dass der Herr bei ihm ist, gerade in seiner Not und in seiner Schwachheit. Ist Gott für mich, wer kann jetzt noch gegen uns sein? Das ist eine Frage, wo man eine Antwort geben muss. Wenn Gott uns die Frage stellt, wer kann jetzt noch gegen uns sein? Wollen Sie anders den Herausforderungen Ihres Lebens begegnen? Wie wollen Sie das selber meistern? Spätestens an unserer eigenen Todesstunde stehen wir ja vor dieser Frage, wer bin ich? Wie will ich das meistern? Ich kann nur siegen, weil Gott mein Verbündeter ist, weil er zu mir steht, weil Jesus bei mir ist und mich hält. Und dann darf ich ganz froh sein. Paulus begründet das auch noch. Das ist ja nicht irgendwo so ein kühner Traum, eine Idee. Gott ist für mich, das wünsche ich mir. Viele sagen, das ist ein Wunsch. Nein, nein, viel mehr. Das hat Gott auch nicht nur so erklärt, wie man eben so seine Erklärungen macht. Wie im öffentlichen Leben heute Versprechungen gemacht werden, die morgen wieder vom Tisch gewischt sind. Er hat ja seines eigenen Sohnes nicht verschont, sondern ihn für uns alle dahingegeben. Und da steht bei Paulus natürlich, der sein Altes Testament kannte, die Opferung Isaaks vor Augen. Wie der Abraham seinen Sohn Isaak nehmen muss und legt ihn auf den Altar. Man kann ja die Geschichte Kindern kaum erzählen. Und wie ein Aufatmen da plötzlich über uns kommt, er darf den Sohn noch mal wegnehmen. Aber Gott hat seinen Sohn dran gegeben, damit du es wissen sollst, niemand kann dich jetzt mehr von Gott trennen. Nicht, weil wir perfekt wären, nicht, weil wir gut wären, nicht, weil wir treu wären, sondern weil Jesus sein Leben für uns gegeben hat. Darum ist Gott für uns. Das ist Gott so wichtig, das ist keine windige Erklärung, das ist nicht bloß irgendwo ein Wort, das er mal gesprochen hat, sondern er hat es bekräftigt in der Hingabe seines Sohnes. Und deshalb sind mir all die Worte in der Bibel so wunderbar. Fürchte dich nicht, ich bin mit dir. Weiche nicht, ich bin dein Gott. Schreiben Sie sich auch solche Worte aus der Bibel ab. Hängen Sie sie an die Wand, an den Spiegel, wenn Sie nach Hause kommen. Wenn die Traurigkeit bei Ihnen triumphiert. Gott ist für mich, sonst habe ich gar nichts. Er ist für mich. Dann ist alles gut. Ich konnte jetzt viele Geschichten erzählen, war froh, dass wir vorhin eine Geschichte gehört haben, die mitten in einer glücklichen Familie passiert, mit mehreren Kindern. Und dann ist Gott da. Aber eine Geschichte aus der kommunistischen Verfolgung in Rumänien, da war ein Pastor, der selber lange Zeit in Haft war und wieder gegriffen wurde, von der Geheimpolizei, und dann hat der Offizier gesagt, wir werden Sie deportieren, wenn Sie nicht endlich versprechen, aufzuhören mit Ihrem Predigen. Dann sagt er, das können Sie mich deportieren. Aber wo Sie mich auch hinschleppen auf der Welt, überall ist mein Freund Jesus auch da. Und ich kann nie von ihm getrennt werden. Das hat ihn geärgert, den Offizier. Und hat gesagt, wir werden all ihren Besitz beschlagnahmen, ihr Haus wegnehmen. Und sagt er, wenn Sie meinen Besitz nehmen wollen, brauchen Sie eine ganz hohe Leiter. Alles, was ich habe, habe ich im Himmel, das sind meine Schätze. Dann sagt er, wir werden Ihnen das Leben nehmen. Sagt er, das können Sie, das können Sie, wir können Sie das Leben nehmen. Aber in dem Augenblick, wo ich hier sterbe, falle ich in die offenen Arme Jesu. Und ich bin im Paradies bei meinem Herrn. Er sagt, dann lassen wir Sie im Gefängnis schmoren. Und sagt er, und dann wird mein Freund Jesus durch alle eisernen Türen hindurchgehen, alle Riegel sprengen und bei mir sein. Und ich borgen bei ihm. Das war die zweite Frage. Wer kann wider uns sein? Viele können gegen uns sein, aber sie können uns nichts mehr anhaben. Die dritte Frage. Wie sollte Gott uns in Jesus nun nicht alles schenken? Dass die Gemeinde Jesu sehr viel entbehren muss, das ist uns im Wohlstand sicher gar nicht mehr klar, weil wir alle heute ja angesteckt sind von dieser furchtbaren Seuche, dass wir mit materiellen Gütern alle Bedürfnisse des Lebens lösen wollen. Aber Sie wissen es, wie die, die heute in der Missionsarbeit stehen, irgendwo in der Welt, das noch viel mehr spüren mit den Entbehrungen, mit der Armut, dass die Gemeinde Gottes eigentlich nur in einer schüchternen, kümmerlichen Knechtsgestalt lebt. Und was schenkt uns denn Jesus? Was will er uns denn alles geben? Alles. Wir haben Teil an seinem Sieg. Wo wir sind, in der Armut, in Bedürfnissen, in der Krankheit, in den Nöten, dann kommt er, so wie Paulus das erlebt hat. Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Je mehr wir durch die Tiefen gehen und durch die Entbehrungen, umso größer zeigt Gott immer wieder seine große Siegeskraft. Wir erleben, wie die Angst vor dem Tod weicht. Wir erleben, wie plötzlich die Trauer nicht mehr uns beherrschen kann. Wir spüren, wie die Ängste uns nicht mehr im Griff haben, sondern wie wir voll Zuversicht und Freude leben können. Wir haben doch in Jesus alles, sonst brauchen wir gar nichts mehr. Und dann werden uns auf einmal die Dinge unwichtig. Wir werden entwöhnt von den Dingen, die uns so beschäftigen. Viertens, wer will uns denn noch beschuldigen? Beschuldigen können uns viele, sehr viele können uns beschuldigen. Christen haben Grund dazu, sich selbst auch anzuklagen. Geht es Ihnen auch so, dass man eigentlich keinen Tag, nein, keine Stunde in seinem Leben hat, wo man sich nicht selber bittere Vorwürfe machen muss und sagt, das hätte es auch besser machen können und diese Torheit hätte es auch lassen können. Und da habe ich meinen Herrn enttäuscht. Und da wird man oft traurig. Warum können wir nicht besser unserem Herrn dienen, nicht treuer ihm nachfolgen? Warum können wir nicht eifriger ihn lieben und mehr in seinem Wort leben und ja auch viel mehr von innen heraus seinen Willen erfüllen? Wer will uns beschuldigen, ob uns Menschen beschuldigen, ob uns Menschen anklagen, soll uns gar nicht mehr wichtig sein, was die zu uns sagen. Christus ist hier, der uns gerecht macht. Natürlich machen wir viel falsch jeden Tag. Das wusste auch ein Paulus. Aber ich lebe von der Vergebung Jesu. Darum bin ich fröhlich. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Wenn Sie heute hergekommen sind, Gottesdienst mit Schuld, legen Sie es jetzt vor dem Kreuz Jesu nieder, um gewiss zu werden, sagen, ich habe es heute abgelegt, Jesus ist für meine Schuld gestorben. Ich bin gerecht durch das Blut Jesu. Wer will verdammen? Wer will verdammen? Wenn Paulus davon redet, dann meint er die ganze Macht der Finsternis. Wissen Sie, was das war? Das war das, was in der Passionsnacht um Jesus herum war, die ganzen dämonischen Gewalten. Das gibt's. Die ganze Macht der Hölle. Wenn der Teufel will, dann fallen wir alle um. Wir sind schwach. Keiner von uns kann sich mit seiner eigenen Tüchtigkeit wehren. Das ist ja so tragisch. Der Teufel will uns verdammen. Der will unseren Glauben zerbrechen. Der will die Gemeinde Jesu zerstören. Missionare sind besonders diesen Angriffen ausgesetzt. Aber Sie alle wissen das auch.
wie das oft in unserem Leben ist, wie man gar nicht mehr glauben kann, wie man in Tiefen gerissen wird. Wer will verdammen? Christus ist hier. Und jetzt sagt er noch eins mehr, als was er schon vorher sagte, beim Verklagen. Der ist zur Rechten Gottes, da wo die Macht ist. Und der tritt jetzt für mich ein. Und dort ist mein Glaube bewahrt. Darum werde ich nicht fallen. Er wird für mich kämpfen. Jetzt kann das so sein, wie es in dem bekannten Lied heißt. Und wenn die Welt voll Teufel wäre und wollte uns gar verschlingen, so fürchten wir uns nicht so sehr. Es kann gar nicht mehr gelingen, weil Jesus für uns streitet. Er ist der Sieger. Dass Jesus siegt, bleibt ewig ausgemacht. Also auf der einen Seite, keiner von uns kann es von sich aus, aber weil Jesus zu Rechten des Vaters ist und uns dort vertritt als unser Anwalt und beim Vater sagt, lass ihn nicht verloren gehen, darum können wir siegen und hat der Teufel keine Macht mehr. Und wir brauchen keine Angst, er wird uns decken und bewahren. Wer kann uns denn jetzt noch von der Liebe Gottes scheiden? Wenn Sie wieder aus dem Kirchengebäude herauskommen, wieder eintreten in Ihre kleine Wohnung, wenn Sie morgen wieder mitten in Ihrer Welt stehen, wo Sie arbeiten, wo die Lasten sind, die Nöte, wenn Sie morgen schwierige Gänge zu machen haben. Jetzt erwähnt das alles, Paulus, was da geschehen kann. Zukünftiges, gegenwärtiges, hohes, tiefes, Tod. Leben, was kann alles auf mich einstürmen? Natürlich stürmt es auf uns ein. Bei Paulus stand ja dieser schwere Weg nach Rom zur Verurteilung. Was war dort das Martyrium der ersten Christen? Er sagt, es ist gar nicht wichtig, was vor mich kommt. Ich bin in der Liebe Jesu geborgen. Nichts kann mich von seiner Liebe trennen. Ich bin hineingenommen in den Supersieg Jesu und er hält mich. Bei ihm bin ich bewahrt. 6 Fragen. Und wenn Sie Gewissheit suchen, jetzt kommt das Resümee. Ich bin gewiss. Ist immer provozierend. Und das regt so furchtbar auf, wenn man heute sagt, das kann man doch nicht sagen, ich bin gewiss. Es wirkt so anmaßend und arrogant. Spürst du nicht, wie das ist? Da können wir ganz ehrlich sagen, ich verstehe jeden, der zweifelt. Bei uns allen ist das eine tägliche Anfechtung. Wir spüren sogar unser Versagen, unsere Schuld, unsere Ohnmacht tagtäglich. Dass ich gewiss bin, das ist nicht, weil ich mit meiner schönen Glaubenskraft glauben kann, wie wenn man da einen Sack voll Dogmen eben unter den Arm klemmen müsste und fröhlich davonziehen würde. Sie brauchen gar nicht viel verstehen vom christlichen Glauben. Sie müssen nur verstehen, Jesus hat sie lieb und hat sein Leben für sie geopfert. Und darum gehören sie zu den Auserwählten. Nicht, weil sie frömmer und präfer und lieber sind, sondern weil er für sündige Menschen gestorben ist. Und das macht gewiss. Ich bin gewiss. Ich bin gewiss. Weil Jesus mich gewiss macht. Und darum bin ich froh und zuversichtlich. Darum habe ich keine Angst mehr. Darum bekümmert mich nichts mehr. Ich spüre auf Schritt und Tritt, ich bin Leichtgewicht wie ein Laub im Herbst, das der Wind hin und her wirbelt. Weiß nicht, was morgen mit mir passiert. Ich selber kann meinem Leben keine Festigkeit geben. Das sind alle so. Nur das stimmt, dass Jesus mich gerufen hat. Und wo ich ihm gehöre, will er in meinem Leben was machen. Ich kann es nicht schöner sagen, als dass die Hand Jesu mich nicht loslässt. Wie klein meine Hand auch ist, wie sehr sie auch zittert und wie schwach meine Hand auch ist. Er umschließt sie und er hält sie. Stark ist meines Jesu Hand und er wird mich ewig fassen. Hat zu viel an mich gewandt, um mich wieder loszulassen. Und jetzt kann ich sagen, ja, ich bin gewiss. Ich bin gewiss, weil du mich hältst und weil du mich nicht loslässt und weil mich dann niemand mehr aus deiner Hand reißen kann. Amen. Nun singen wir von dem Lied, das wir in den 4 Sonntagen gesungen haben, wo wir über dieses Kapitel gepredigt haben. 250 ist Gott für mich so drehte. Die 3 letzten Verse, 11, 12 und 13 vom Lied 250. Und dann wollen wir die Aussegnung von Sabine Kaiser machen. Ich muss da noch ein Wort vorher sagen. Ich freue mich besonders bei Sabine Kaiser. Sie ist weder hier geboren noch hier aufgewachsen, sondern wie viele von Ihnen ist sie hier nur beruflich in Stuttgart gewesen. Und ich freue mich so, dass sie dann sagt, das ist meine Heimatgemeinde geworden. Ich hoffe auch, dass Sie sich so einfinden und dass Sie sagen, da betrachte ich meine Heimat. Jetzt wollen wir hören, wie der Lebensweg von Sabine Kaiser war.
Ja, vielleicht denkt wirklich jemand, was kommt die jetzt hierher? Ich habe sie schon so lange nicht mehr gesehen hier. Und da muss ich sagen, ja, das stimmt. Die letzten 5 Jahre war ich nicht oft hier. Ich war da in der Vorbereitung für den Missionsdienst, meiste Zeit in der Schweiz und in England. Aber davor habe ich jahrelang im Karl-Olga-Krankenhaus gearbeitet, war dann hier in der Gemeinde und habe auch ein paar Jahre noch in der Schützenburgstraße gewohnt. Und es war wirklich eine gute Zeit hier. Und so freue ich mich, dass Sie mich heute aussenden und möchte Ihnen einfach Danke sagen, dass das so möglich ist. Ich freue mich sehr drüber. Ja, und jetzt in ein paar Wochen geht's nach Singapur und dann anschließend auf die Philippinen. Und die Philippinen, ja, jenes große Inselreich mit über 7000 Inseln. So im Norden ist Japan, im Süden Indonesien, da dazwischen die vielen Inseln, da werde ich hingehen. Und dieses Land kämpft sehr mit Korruption, Naturkatastrophen und vielen Problemen. Und auch geistlich findet dort ein Kampf statt. Die Leute versuchen, in Frieden zu kommen mit Gott. Offiziell sind die meisten katholisch, aber nicht so katholisch, wie wir es verstehen, sondern vermischt mit viel, viel Aberglauben und Okkultismus und vielen Geistern. Und ja, 60 Millionen wohnen auf den Philippinen. Und ein Beispiel, in Manila zum Beispiel, wohnen über 10 Millionen. Und von diesen 10 Millionen sind über 4 Millionen unter der Armutsgrenze, wohnen in den Armenvierteln. Wenn ich mir das so vorstelle, Stuttgart, ganz Stuttgart, als ein kleines Armenviertel unter vielen in einer Stadt Manila, dann finde ich das sehr schlimm. Und das Schlimmste daran ist, die meisten dieser Menschen wissen nicht, dass Gott sie lieb hat, dass sie in Verbindung mit ihm kommen können, dass Jesus für sie gestorben ist und dass es ein sinnvolles Leben gibt. Und in der ganzen Hoffnungslosigkeit, die sich da zeigt, bin ich froh, dass Gott mich nicht nur hinschickt, sondern dass er mich hinschickt mit einer frohen Botschaft, nämlich der Botschaft von ihm, der auch heute noch die Macht hat, Leben zu verändern, Herzen zu verändern, Vergebung zu schenken, alles neu zu machen im Innern. Und das hat dann auch Konsequenzen im Alltag, auch wenn die ganzen sozialen Probleme nicht mit einem Schlag weggehaucht sind dadurch, dass Leute Christen werden, aber sie haben eine Hoffnung. Und deshalb freue ich mich, dorthin zu gehen. Und ich freue mich auch, wenn Sie sich einladen lassen, mitzubeten, dass wirklich Menschen erfahren, dass Jesus eine lebendige Hoffnung ist, dass sie ewiges Leben haben können, in den ganzen Problemen drin.
Bitte schön. Sabine, ich möchte dich in diesem Aussendungsgottesdienst auch im Namen von Wolfgang Mertes, unserem Heimatleiter, nun ganz offiziell in die ÜMG aufnehmen. Jeder von uns hat diese Karte mal bekommen. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Johannes 15. Ich selber möchte dir ein Wort aus Jesaja sagen. Fürchte dich nicht, ich bin mit dir. Weiche nicht, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ich helfe dir auch und ich halte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit.
Sabine, auch von der Jugend unserer Gemeinde möchten wir uns von dir verabschieden und dir sagen, dass wir uns freuen, dass Gott dich in diese Aufgabe gestellt hat und wir auch im Gebet hinter dir stehen wollen. Und als Ermutigung und Gruß möchte ich dir noch folgenden Vers mit auf deinen neuen, so entscheidenden Lebensabschnitt geben. Er steht in 2. Timotheus 1, Vers 7. Dort heißt es, Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit.
Ja, Sabine, du warst ja einige Jahre auch in den Hauskreisen unserer Gemeinde, besonders bei den jungen Erwachsenen. Und von diesen Kreisen möchte ich dich einfach grüßen und dir Gottes Segen und Geleit für deinen Dienst draußen wünschen. Und wir werden im Gebet hinter dir stehen Und ich möchte dich grüßen mit dem Wort aus Johannes 12, 24. Wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und er stirbt, so bleibt es allein. Wenn es aber in die Erde fällt und er stirbt, so bringt es viel Frucht. Diese Frucht wünschen wir dir für deinen weiteren Lebensweg und werden dich da auch im Gebet unterstützen.
Nun wollen wir uns erheben und dich der Gnade Gottes befehlen. Gott, der Vater, Sohn und Heiliger Geist, sei mit dir und stärke dich in allem Dienst. Er erhalte dich bei seiner Gemeinde und bei seinem Wort und schenke dir in jedem Tag das gehorsame und fröhliche Herz. Und erhalte dich unter seinem Schutz und bewahre dich vor den listigen Anläufen des Teufels, dass du Frucht schaffen kannst, die bleibt bis ins ewige Leben. Amen. Lasst uns beten. Lieber Herr, wir sind so froh, dass du mit Sabine Kaiser hinausgehst, auch an diese einsamen Orte, wo sie hingerufen wird, zu wirken in deinem Namen. Du kannst deine Kraft mächtig in Schwachen wirken lassen. Und es ist dein Geheimnis, wenn du Frucht wirkst. Und so bitten wir dich, dass du dieses erfüllst, deine Verheißungen auch an ihr. Und gib auch uns immer neue Ermutigungen durch die Berichte, dass wir neu gestärkt werden durch die Erfahrungen, die sie mit dir macht. Und auch wir zugerüstet werden für die Aufgaben, in die du uns gestellt hast. Wir danken dir, dass du jetzt auch mit jedem von uns gehst und dass du dein Wort bekräftigst, dass jeder von uns auch dies ganz neu hören darf. Du bist für uns. Wer kann jetzt noch gegen uns sein? Und dann hilf uns, Herr, beim Überwinden. Vergib uns, wo wir immer wieder drunter bleiben, unter den kleinen Dingen des Alltags. Hilf uns, dass wir im Glauben an dich alle Hindernisse und Anfechtungen überwinden können und für dich viel Frucht schaffen. Wir wollen jetzt auch besonders an unsere Kranken denken, an die Leidenden, an die Schwermütigen. Gib du auch in unserem Volk einen neuen Aufbruch, neues geistliches Leben. Wir bitten dich für alle Missionsmitarbeiter, wo sie sind, auch besonders die, die wir von dieser Stätte ausgesandt haben, dass du sie heute Morgen fröhlich machst in dir, dass sie auch brauchbar werden für dein Reich. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld. Wir vergeben unseren Schuldigern und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir singen jetzt noch vom Lied 400, das Lied 478, das ist ein Vers, 478.
Oh,
wenn Sie sagen, das Lied gilt mir, nicht bloß Sabine Kaiser, dann haben Sie aufgepasst bei der Predigt. Ich ziehe im Frieden Gottes meinen Weg. Für uns alle war das gesungen. Für Sie auch. Freuen uns nun, dass wir mehr hören dürfen, auch aus dem Dienst, den Wolfgang Schröder viele Jahre in Indonesien getan hat, aus einer großen Kenntnis auch des Islam. Auch die unter Ihnen, die jetzt nicht darauf vorbereitet sind, dazu bleiben. Ich glaube, in dieser Zeit nach dem Gottesdienst haben Sie gar nichts Wichtiges. Ich lade Sie ein, gehen Sie jetzt mit hinüber und so gut das dann bei Ihnen Ihr schöner Festbraten daheim kalt bleiben darf. Drüben, die Frauen haben schon gekocht für Sie. Für eine große Anzahl, alles bereits 12.15 Uhr, wo wir miteinander zum Mittagessen. Und so kommen Sie noch pünktlich zu allen Ihren Nachmittagsverabredungen. Ich lade Sie ein, jetzt hinüberzugehen. Ich möchte Sie nur bitten, nicht nach 10.45 Uhr noch zu kommen. Das nachträgliche Eintreten stört immer so sehr. Gehen Sie doch gleich hinüber und wir freuen uns, wenn Sie mit dabei bleiben können. Und auch ist immer wieder eine Ermutigung und Stärkung, was im Missionsfeld erlebt wird. Auf Ihren Plätzen liegt der neue Notizenzettel. Das ist jetzt schon, Sie sehen, Weihnachten liegt vor der Tür. Soweit ist schon die Planung gut, dass man über alles informiert ist. Nur der nächste Sonntag ist nicht drauf. Am nächsten Sonntag ist die Zeitumstellung, aber das ist nicht schlimm. Das sind so höchstens eine Stunde zu früh da. Also ist die Zeitumstellung andersherum. Aber nur noch mal eine Erinnerung daran, dass Sie sich vormerken. Morgen Abend ist ein Mitarbeiterabend um 19.30 Uhr. Alle, die sich zum Mitarbeiterkreis unserer Gemeinde rechnen, sind herzlich eingeladen. Dort bei der Ablage da vorne, da sind auch noch diese schönen blauen Gebetskärtchen. Also bei mir liegt es in meiner Bibel drin, das Gebetskärtchen von Sabine Kaiser, werde ich jeden Morgen daran erinnert. Sie können es in ein Losungsbüchlein legen oder ein Gesangbuch, wo Sie daran erinnert werden. Und das wollen wir als Gemeinde an die ganz besonders denken, die hier verabschiedet wurden. Hinten liegen die. Und unser Teil, den wir geben können, Sie werden wie ich sich nicht lösen können. Wir können uns nicht in die Weltmission senden lassen. Wir können nur mithelfen, dass dieser Dienst möglich ist. Und das ist auch sehr viel. Mit unseren Gaben, alles, was Sie heute einlegen, ist für die Entsendung von Sabine Kaiser und für diesen Dienst auf den Philippinen bestimmt. Ganz herzlichen Dank für Ihr Mittragen und Ihre Liebe, die auch hier immer wieder zum Ausdruck kommt. Und nun wollen wir um den Segen Gottes bitten. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden.